Meine Brüder und Schwestern, die Heiligen Auserwählten und Ersehnten Gottes. Das sind wir. Ersehnt, auserwählt und geheiligt von Gott durch seinen Sohn, für ihn selber. Ich möchte eine gewisse Ergänzung heute Mittag geben, eine zusammenfassende Schau dessen, was wir heute Morgen sahen. Wir haben heute früh am Vormittag die unerhörte Tatsache zu erfassen versucht, dass alles, was auf Erden geschehen ist und geschieht und geschehen wird, nicht ziellos und planlos und beziehungslos in den Raum gestellt ist, sondern dass alles war, was dann ist und wieder sein wird, in einer kontinuierlichen, das heißt in sich selbst fortgesetzten Linie. Was war, wird wieder sein. Und alles, was einmal sein wird, was noch kommen wird, und es kommen noch große und gewaltige Dinge. Den Anfang haben wir verspürt und stehen mittendrin. Alles, was sein wird, das ist gewesen in den Äonen, steht da im Urtext, die vor uns waren. Sodass, wenn einer seine Bibel kennt, er gar nicht überrascht werden kann. Denn der Herr sagt, ich habe euch alles vorausgesagt. Und er hat uns alles, was wir brauchen, zum Heilen, zur Vollendung, hat er uns niedergelegt in seinem lebendigen, untrüglichen Wort. Nur kennen wir das Wort zu wenig. Haben wir zu wenig Zeit und Liebe und Verlangen nach diesem Wort. Und das ist unsere Not. Aber gegeben ist von Gottes Seite her alles. Unser Glaube, der darf nur mit leeren Händen, mit brennendem, verlangendem Herzen alles fassen, was Gott uns zueignet, was er uns bereitet, was er für uns beschlossen hat und was er uns geben will und geben wird. Mein Mittagsthema jetzt in dieser Stunde lautet: Anfang und Ende, sie reichen sich die Hände. Ja, und ich lese dazu zwei Worte. Eines aus dem Alten und eines aus dem Neuen Testament. Das Wort aus dem Alten Testament kennen wir alle auswendig. Es sind die beiden letzten Verse des 126. Psalmes. Der 126. Psalm ist ein Stufenlied. Das heißt, zunächst als Israel die Stufen hinaufstieg, zum Heiligtum, zum Tempel, da sangen sie beim Hinaufsteigen dieses Lied. Deshalb übersetzen auch viele das Lied der Hinaufsteigenden oder das Stufenlied. Und es gibt ja eine Reihe, etwa 14 Stufenlieder gibt es in der Schrift. Das sind lauter kurze Psalmen im Psalterbuch. Und das ist ein solches Stufenlied. Der 126. Psalm, das Lied der Hinaufsteigenden. Wir sind ja auch Hinaufsteigende. Unser Herr ist ja schon längst hinaufgestiegen, um uns eine Stätte zu bereiten, auf das, wo er ist, auch wir sein sollen. Und nun steigen wir hinauf, durch Freude und Leid, was wir brauchen, wie es Gott schickt, steigen wir hinauf, aus der Tiefe, in die Höhe. Auch wir sind Menschen, die singen Lieder der Hinaufsteigenden. Hinauf in die Höhe. Die beiden letzten Verse, die lauten so: Die mit Tränen säen. Wir sind alle Saatleute. Jeder Augenblick deines Lebens ist ein Saatkörnlein. Jedes Gebet, das du sprichst, dieser Gedanke, den du zu Gott schickst, jede Sehnsucht, die dein Herz geschlot wie eine heilige Flamme, das ist ein Saatgut. Wir säen hier. Wir säen und wir streuen den Samen in das Land. Aber wir sehen die Tränen. Die Tränen wird hier gesät. Nicht mit Jauchzen. Jedes Säen, das ist ja ein Ausgeben, ein Verschütten des heiligen Saatgutes, das wir nicht vergeuden dürfen. Es gibt wunderbare Verheißungen. Ich habe bei manchen fast 50 Jahre gebraucht, bis ich sie kapierte. Wer aus Gott ist, der bewahrt sich. Und er kann nicht sündigen, denn sein Same bleibt in ihm. Rimmig ein Wort. Und dieses Wort hat eine siebenfache Bedeutung. Sein Same bleibt in ihm. Rimmig ein Wort. Ich wage gar nicht, bei einer gemischten Versammlung dieses Wort zu deuten. Das muss man erlebt haben. Wenn der Same in uns bleibt, können wir nicht sündigen. Aber wir sehen den Samen, wir geben uns selbst unser tiefstes Liebesverlangen. Dem, den es gebührt allein, das ist der Herr Jesus, das ist Gott der Vater, dem geben wir unsere Kraft und unsere Zeit und unser Geld und unsere Liebe und unser Köstlichstes, das Edelste, was wir haben. Die Schrift sagt, das böse Weib fängt den edlen Samen. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Was sind das alles für wunderbare Dinge? Unter dem bösen Weib sind böse Weiber gemeint, nicht die Ehefrau. Nebenbei bemerkt, dass niemand auf einen falschen Gedanken kommt. Hier sehen wir letzte, tiefste und wunderbarste Geheimnisse aufleuchten, die eben Gott nur wenigen erschließen kann. Aber wie nehmen wir das Wort eher in seiner prophetischen, erbaulichen Bedeutung, die wir Tränen sehen. Was werden die? Sie werden mit Jubel ernten. Auf jede Tränensaat auf Erden. Und was war dein Leben bis jetzt? Wie oft hast du geweint? Wie oft warst du enttäuscht? Wie oft hat eine ungestillte Sehnsucht dein Herz gequält, gepresst, dass bittere Tränen dir die Wangen hinunterliefen? Wie oft? Schon die kleinen Kinder, wenn ihre Puppe kaputt ist, dann weinen das kleine Mädchen von 2 oder 3 Jahren. Diese Tränen sind wertvoll vor Gott. Tränen sind Samen der Freude. Und jetzt säen alle unser Saatgut von Zeit und Kraft, Geld und Liebe, das ist alles Saatgut, das sehen wir. Das geht immer mit Tränen. Das geht nicht so einfach. Das kostet einen Kampf. Aber wenn wir mit Tränen sehen, werden wir mit Freuden ernten oder mit Jubel. Jubel ist ja mehr als Freude. Und Jauchzen ist noch mehr als Jubel. Das ist gesteigerte Freude. Freude, Jubel, Jauchzen, Frohlocken. Die Bibel ist voll von diesen Ausdrücken. Das ist keine Schwärmerei, sondern das sind reale, wirkliche Dinge von einer unerhörten inneren Kraft, die unser Leben ausmachen. Ich bin jetzt ein bisschen in Andeutungen geblieben, seid mir nicht böse. Ich will das nur einleitend sagen, die mit Jubel, mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Und jetzt geht auf einmal diese Aussage, die in der Mehrzahl stand, geht jetzt in die Einzahl. Alle Aussagen, die in der Einzahl sind, die gehen auf Christus. Und alle Aussagen, die in der Mehrzahl sind, die gehen auf die Seinen, sei es nun Israel, sei es die Gemeinde des Körpers, seien es die erretteten Nationen, seien es alle Wesen und Welten im ganzen Universum. Und jetzt geht es auf die Einzahl. Ich sehe es noch einmal. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Das geht in die Mehrzahl. Und jetzt gilt für alle. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat, um ihn auszusäen, um ihn herzugeben, den Weg zu werfen oder die Dornen auf den Felsen, auf das gute Land und so weiter. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Wenn diese Garben sehr schwer sind, sodass der Wagen fast zusammenbricht unter der Wucht der Garben, dann redet das Alte Testament von der Kabot. Und das heißt Herrlichkeit. Das heißt Herrlichkeit. Brüder, der Glaube, der ahnt etwas, der weiß etwas von diesen Dingen und frohlockt darüber. Das ist das eine Wort, das ich lesen will. Ich lese es noch einmal. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Also wenn du weinst, dann denke daran, daraus wird einmal Jubel werden. Weine nur. Es ist besser zu weinen, als dass die Tränen sich nach innen kehren und in dir brennen. Weine nur. Jesus hat aufgeweint. Paulus hat aufgeweint. Dessen, dieser Tränen braucht man sich nicht zu schämen. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er, der große Er, Christus, der Sohn Gottes, er geht hin. Er kommt vom Himmel und geht hin in die Erde und geht hin in alle Tiefen und geht hin in die Totenreiche. Er geht hin.
Das ist ein Wort aus der Militärsprache. Das ist, wenn man in ein feindliches Land kommt, als Sieger. Dieses Wort geht hin. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat. Er kommt heim. Setze dich hierher, sagt Gott zu seinem Sohn im 110. Psalm. Setze dich hierher zu meiner Rechten und ich will dir alles zu Füßen legen. Er geht hin unter Weinen und trägt den Samen zur Aussaat und kommt heim mit Jubel. Und trägt seine Garten. Und zu diesem Garten darfst auch du gehören, Brüder und Schwester. Zu diesem Garten, wie der Sohn mit Jauchzen, mit Jubel heimträgt. So, dass er fast die Last der Herrlichkeit zu groß ist. Ja, das ist die biblische Schau. Das ist das überschwängliche Evangelium, das der Glaube durch die ganze Bibel zieht. Im Neuen und im Alten Testament. Jetzt habe ich ein neues alttestamentliches Wort gelesen zu meinem Thema Anfang und Ende. Aussaat und Ernte. Und jetzt lese ich noch ein neutestamentliches Wort. Das neutestamentliche Wort lese ich aus dem ersten Johannesbrief im zweiten Kapitel. Da lese ich vom 13. und 14. Vers die erste Hälfte. Hört mal gut zu. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Die Väter erkennen und sehen die Anfänge. Kindlein sehen das nicht. Die Kindlein sehen nur ihr Spielzeug und was vor Augen ist. So sind die meisten Gläubigen noch Kindlein. Aber die Väter, die schauen bis in die Wurzeln alles Geschehens. Bis in die Quelle, in den Urquell aller Dinge. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Die Kindlein, den hat er auch geschrieben, denen sind die Sünden vergeben. Die Kindlein wissen, mir sind meine Sünden vergeben. Aber die Väter, die sehen, was vor Anfang ist. Und wissen, dass der Anfang, wie wir vorhin hörten von unserem lieben Hans, der Anfang ist Christus. Und das Ende? Der Fels, das Lauf und das Ende. Aber der Christus am Anfang, der war allein. Aber der Christus am Ende, der hat eine Vervollständigung, der hat eine Fülle, der hat einen Vollmaß, der hat eine Kapot. Auf Hebräisch, eine Doxa auf Griechisch, eine Herrlichkeit auf Deutsch. Und diese Herrlichkeit
Und jetzt sage ich etwas. Ich weiß, dass mich die meisten verstehen werden. Diese Herrlichkeit sind wir. Das ist Evangelium. Der Pfarrer und Jubel und Recht, meine Herren, Bruder und Schwester, da seid ihr auch dabei. Und er kommt, der weißen Wald und trägt jubelnd, jubelnd seine Garten heim. Heim, heim, brausende Wogen mich tragen. Heim, 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 führen mich himmlische Scharen. Ja, jetzt noch ein zweites Wort. Ich habe euch Feder geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Wir müssen sagen, das hast du ja schon mal gelesen, jawohl. Das steht zweimal hintereinander, weil das so wichtig ist. Wenn wir die Anfänge sehen, göttlich sehen, in prophetischer Schau sehen, in siebenfacher Entfaltung sehen, in einer Spirale, die sich in sieben gewaltigen Wendungen hinaus in die Vollendung dreht, wenn wir das sehen, dann wissen wir auch das Ende. Das Ende aller Dinge sieht nur der, der auch die Anfänge aller Dinge sieht. Und das sind die Väter. Die Väter sehen die Anfänge. Die Väter sehen das Ende. Die Kindlein noch nicht. Aber die Kindlein werden ja Jünglinge. Die bleiben ja nicht Kindlein. Und die Jünglinge werden ja Männer und Väter. Brüder, was sind das für Dinge? So, das war Einleitung. Und jetzt komme ich, ja, jetzt will ich erst auf die Uhr gucken. Jetzt will ich versuchen, euch zu zeigen, Anfang und Ende kreisen sich die Hände. Wer die Anfänge aller Dinge, Wesen und Welten und Geschehnisse kennt, aus der Schrift, das kann kein Spaten, der Erdforscher, die Erdkruste und die Erdrinde erkunden, das können die nicht ausfinden. Und das Ende, das kann kein Philosoph ausdenken. Dazu ist sein Verstand viel zu gering. Aber der Glaube kann das sehen. Die Väter von den Anfang. Und deshalb schreibt denen der Johannes seine Briefe und sein Evangelium. Und die Väter schauen das Ende bis zum Ziel. Das sind die Teleios. Das sind die Vollkommenen oder die Zielstrebigen. Man kann nur eins zum Ziel streben, wenn man das Ziel sieht. Wenn ich nicht weiß, wo liegt Bern und fahren der Wende rum und Ende in Moskau oder in New York, da komme ich nicht bei meinem Ziel. Ich muss das Ziel kennen. Und so sehen wir das Ziel Gottes. Aber nun gehe ich hinein und will sehen, wie weit ich komme. Ich will euch einige Anfänge zeigen nach der Schrift und will euch zeigen, wie diese Anfänge, die waren vor Grundlegung der Welt oder vor Grundlegung der Welt an oder anfangend mit dem Fall, mit dem Verderben der Welt, was sind die Anfänge, die Sünde und so weiter. Wie das am Ende mal sein wird. Denn Anfang und Ende, die sind nicht ewig gegenseitig, gegeneinander, als Kontrahenten, als Gegner, sondern die sind miteinander. Die reichen sich die Hände, wenn sich zwei Menschen die Hände reichen. Das war wunderbar. Sogar wenn wir die Hände falten, das heißt, ich erkläre, ich will mich nicht wehren, hier bin ich. Hände falten bedeutet, ich kapitulisiere vor Gott und lasse mir von ihm alles gefallen. Das ist wunderbar. Und so will ich euch jetzt zeigen, im großen Weltgeschehen, Anfang und Ende reißen sich die Hände. Erstens, Himmel und Erde. Jetzt gibt Acht. Jetzt fange ich immer erst vorne an und gebe dann gleich drauf das Ende. Ich überspringe das gesamte Weltgeschehen. Aber ich zeige euch Anfang und Ende. Die reichen sich die Hände. Und dass wir verstehen, wohin alles führt, wo alles endet, wo alles mündet, dass unser Herz froh wird und dass du den Jammer deines Lebens, deiner Ehe, deiner Familie, deines Berufes, deines leiblichen oder seelischen oder geistigen Zustandes ertragen kannst und nicht zusammenbricht, und froh wird, weil du das Ende gesehen hast. Und das Ende kannst du sehen, weil du den Anfang erkannt hast. Und wie ein Vater in Christo ist oder eine Mutter in Christo, sehen Anfang und Ende. Ich lese. 1. Mose 1, Vers 1. Das ist der Anfang. Und da heißt es, Wörterlich ist,
ich will doch selbst sagen, im Haupt schuf, im Haupt schuf.
Elohim.
Gott in seiner Erniedrigung als Elohim. Das war die erste Erniedrigung Gottes. El heißt der starke, verfügbare, Eloah und Elohim ist die Mehrzahl. Deshalb heißt ganz wörtlich übersetzt, was ich jetzt sage, das klingt euch ganz dumm, im Anfang schuf Gott heißen die Götter, die Himmel und die Erde. Das ist der Anfang. Und die Erde war wüst und leer. Sie war. Man kann auch übersetzen, sie war. Ja, sie war dann wüst und leer, aber sie wurde das, sie war. Von Anfang war es nicht so. Nicht als ein Tohuwabohu hat Gott die Welt geschaffen, sagt die Schrift ganz deutlich. Magnu, jetzt schnell das Ende, Offenbarung 21,1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Das Meer, das sind die Wassermassen im Indischen und Atlantischen Ozean, natürlich. Tote Meer ist ja auch ein Meer. Und das Erdebecken im Heiligtum und in der Stiftshütte und die 10 Ehenmeere im Tempel, das waren ja auch Meere. Aber das Meer ist ein Behältnis der Toten. Ein Behältnis der Toten. Nicht mehr, es gibt noch mehr. Das Meer war die Toten. Nach der Auffassung der ältesten Kirchenväter, hinter denen wir weit, weit zurückstehen, die weit mehr gewusst haben als wir, ich habe ja euch heute Morgen einiges erzählt, die sie geglaubt haben, wie der Adam, der Urmensch, der noch nicht geteilte Urmensch, wie der Gemeinschaft hat mit dem Himmel, und herrscht über die Vögel im Himmel und Gemeinschaft hat mit den Tieren, mit den Fischen und wir nun gehören im Meer und herrscht über sie und wie der Gemeinschaft hat mit dem Tier des Feldes, nicht mit den Haustieren, mit der Mieze, Katze, der Wauwau und dem Pferdchen, mit der Kuh, nicht mit den Haustieren, sondern mit den Tieren des Feldes, den Tieren des Feldes, wie er mit denen Gemeinschaft hat und herrscht über sie, nicht brutal, sondern in Liebe. Das war einmal. 1000 Jahre lang. Denn 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und das 6-Tage-Werk, das sind ja eigentlich 6000 Jahre. Aber davon sprechen wir jetzt nicht. Das war Nummer 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Deshalb, wenn die Erde dich bedrückt, wenn du der Himmel über dir verschlossen ist und ehren, und du hast keinen Zustrom von Kraft und Freude und Friede, vom Glanz des Himmels, wenn der nur selten mal so leuchtet wie heute, an diesem schönen Sonnentag, diesem schönen Vorfrühlingstag, dein Glaube, Anfang und Ende reißen sich die Hände. Es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber das Ende einer Sache ist immer besser, gewaltiger, herrlicher, strahlender, vollkommener als der Anfang. Und wenn schon der Anfang so schön ist, wenn schon jetzt eure Schweiz, eure Berge, wenn die Sonne untergeht, so schön leuchten, wenn schon der Anfang, wenn schon die gefallene Schöpfung so schön ist, was meint ihr wohl, wie die erneuerte, verklärte Schöpfung ohne Sünde, ohne Schweiß, Blut, Tränen, wie die wohl sein wird? Unsagbar schön, vollkommen. Jerusalem, du Schöne, da bekommt man eine Sehnsucht nach der oberen Welt. Wer die nie gehabt hat, wer mal am Sterben war oder im Sterben, nah, ganz nah am Tod, ich war das mehrmals in meinem Leben, der weiß etwas davon. Dass man sagt, Jerusalem, du hochgebaute Stadt, das Golden ist. Und Gott, ich wehe in dir, mein armes Herz, ein groß Verlangen hat und ist nicht mehr in mir. Das ist unser Herz gar nicht mehr in uns, das ist unser Herz schon Gott. Schickt das Herz da hinein, wo ihr ewig wünscht zu sein, jawohl, Anfang und Ende. Zweitens, Finsternis.
Wo finden wir am Anfang die Finsternis? Die zweite Vers. 1. Mose 1, Vers 2. Ohne Finsternis war über der Fläche der brausenden, rauschenden Tiefe oder über der Fläche der Angesichter des Abgrundes. Es gibt das strahlende Angesicht Gottes und Christi im Himmel. Und es gibt Angesichter des Abgrundes da unten. Wir sehen uns nach seinem Angesicht, aber nicht nach den Angesichtern des Abgrundes, denn Dämonen und Teufel, meine Freunde, Finsternis werden sie genannt, Finsternis war in der Tiefe und die Angesichter des Abgrundes waren da unten. Das war am Anfang. Aber jetzt kommt schon leicht in der zweiten Hälfte des zweiten Verses. Kommt schon die Erlösung! Gott hat die Schöpfung noch gar nicht geschrieben. Und da drängt es den Heiligen Geist, der eine Person ist, drängt es jetzt schon etwas über die Erlösung zu sagen. Und der Geist Gottes schwebte brütend über der Fläche der Wasser. Wasser sind ein Produkt der Verwesung. Wasser sind ein Mittel zur Reinigung. Deshalb wird es durch Wasser gereinigt. Feuer ist ein Produkt der Zerstörung, zerstört es selbst. Aber Wasser ist auch ein Produkt des Ausscheidens des Bösen. Deshalb hat Gott ein Feuergericht und ein Wassergericht. Ich muss aber umgekehrt sagen, ein Wassergericht, denn die erste Schöpfung ging durch Wasser runter. Und die jetzige Schöpfung, so schön sie auch ist, die geht durch Feuer runter. Himmel und Erde werden vergehen. In einem ungeheuren Weltenbrand. Die alten Germanen haben das genannt, ein Muspidi, der Weltenbrand. Das ist der Anfang. Die Erde war wüst und leer, die Finsternis war über der Tiefe. Aber der Geist Gottes schwebte brütend über diesen Angesichtern des Abgrundes. Der Geist Gottes, der brütet etwas aus. Das ist am Ende. Aber er brütet etwas aus. Und das, was der Heilige Geist ausbrütet, mit den Kräften des Vaters und Sohnes gefüllt, das ist Verklärung und Vollendung. Steht schon im zweiten Vers der Bibel. Jetzt gucke ich wieder hinten nach und lese euch aus Offenbarung 22 den fünften Vers. Das ist ja das letzte Kapitel, das dritte. 22 Kapitel der Offenbarung. 22, Zahl der Leiden. Es geht durch Leiden nur. 22. Nacht, also die Finsternis, die Nacht, wird nicht mehr sein. Und kein Bedürfnis nach einer Leuchte und nach dem Lichte der natürlichen Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Äon zu Äon. Das ist das Ende. Keine Nacht mehr. Nacht wird nicht mehr sein. Dann ist jede Finsternis geschwunden am Ende. Dann gibt es auch keinen Fürsten der Finsternis mehr. Es gibt ja keine Finsternis mehr. Keine Nacht, kein Grauen, keine Angst, keine Angesichter des Abgrundes gibt es mehr. Nacht ist vorbei. Was alles Tag, alles Licht, alles Heil und Hell und Herrlich, das ist das Ende. Anfang und Ende. Reißen sich die Hände. Und wenn wir das wissen, wir stehen da drin, mittendrin, in diesem unerhörten Spannungsbogen zwischen Licht und Finsternis, zwischen Anfang und Ende. Aber der Anfang und das Ende ist nicht ein gewöhnlicher Zustand. Naja, der Anfang, das ist klein, ein erbärmliches Ende, das ist groß und schön. Nein, der Anfang, das Ende. Ist eine Person, ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Jesus ist der Anfang. Jesus ist das Ende. Jesus ist der Spannungsbogen. Jesus ist der Pontifex, der Brückenbauer, der diesen unerhörten Spannungsbogen von den Verheißungen am Anfang und den Ergebnissen am Ende baut. Dein Heiland, mein Retter, den du gehörst und der dir gehört. Das war Nummer zwei. Finsternis. Drittens. Jetzt wird es noch interessanter. Sonne und Mond.
wollen wir sehen, wie sie am Anfang sind und wie sie am Ende sind. Das wollen wir jetzt sehen. 1. Mose 1, immer noch 1. Mose 1, Vers 14 bis 16. Es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels. In den Tag, in der Nacht, und feiern. Gott ist kein Zerreißer. Gott hat keine Freude an Zerrissen und Verteidigen. War mein Mann, war ein Verräter, und der hat sich aufgehängt, ist runtergefallen, und da ist unser Bauch aufgeplatzt, und die Därme kamen heraus, und er wurde zerrissen. Es war eine Stadt, die hat gesündigt, da wurde sie zerrissen. Wie heißt die Stadt? Jerusalem. Also jemand noch in der Stadt, die auch zerrissen wurde? Berlin. Wer die Bibel versteht, versteht die Weltgeschichte. Und wer die Bibel nicht versteht, versteht die Weltgeschichte auch nicht. Also noch einmal. Nacht und Tag geschieden. Und dann heißt es, das große Licht ist zur Beherrschung des Tages, der Sonne. Und das kleine Licht, der Mond, ist zur Beherrschung der Nacht. Und die Sterne. Das sind dann die Geschöpfe. Dazu gehören auch wir. Wir sind auch Sterne Gottes. Ihr seid Leuchtfeuer Gottes. Ihr scheinet wie die Sterne in der Nacht. Das steht im Philipperbrief. Was ist das alles so schön und so wunderbar? Aber jetzt gehen wir ans Ende. Jetzt gehen wir ans Ende. Ich lese. Offenbarung 21, Vers 23. Offenbarung 21 und 23. Da heißt es folgendermaßen. Die Stadt, das neue Jerusalem, von Gott erbaut, deren Tore Perlen sind. Unvorstellbar, unvorstellbar. Bedarf nicht der Sonne, auch keine Sonne. Die Sonne da oben, so schön sie scheint, das neue Jerusalem, das mal hier unten ist, das braucht die Sonne nicht. Noch des Mondes, auch kein Mond, was sie erscheint. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Lamm Christus in seiner tiefsten Erniedrigung ist die Leuchte für die Vollendung. Brüder, ich verstehe, dass Menschen, die sagen so einen Quatsch. Ich verstehe die Menschen. Aber wer einmal angefangen hat, das Wort Gottes zu begreifen, nur ein wenig, dem enthüllt sich jeder Vers in siebenfacher Entfaltung zu wunderbarem Glanz. Dass die Tiefen und Schönheiten, wie sie kein Mensch sieht, der empfängt Tröstung, wie sie einer, der die Bibel nicht kennt, niemals empfangen kann. Eines der Worte, das mich seit Jahrzehnten bin am stärksten getröstet hat, das ist auch so ein ganz dummes Wort, über das die Leute lachen. Dummes Wort. Und für mich war es der stärkste Trost. Das Wort hieß, oder heißt, er, ich habe gesagt, wenn von dann, eine die Rede ist, der Einzahl ist immer, er ist immer, er wird seinen Esel an den Weinstock binden. Das ist ein dummes Wort, ne? Da habe ich, als ich das zum ersten Mal las, vor 50 Jahren, er wird seinen Esel an den Weinstock binden. Da habe ich gedacht, der hätte auch durch seinen Esel, hätte er doch auch einen Staketenzaun binden können, oder einen Felsblock, oder einen Baum, oder sonst wohin. Ist das dann so wichtig, wo der seinen Esel hinbindet? Das ist sehr wichtig, denn der Esel ist der Lastenträger. Und der Weinstock ist der Freudenbringer. Und der Weinstock ist Christus, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und der Esel ist nicht nur der Lastenträger. Er hat ja eine wunderbare Last getragen, der Esel. Den Herrn Jesus, als er zu seinem letzten Gang antrat. Und zugleich ist er ein Bild der Prophetie, der Ochse und der Esel
kennen die Grippe seines Herrn. Aber mein Volk hat seinen Gott verlassen. Da ist es das Bild der Prophetie und des Lastentragens. Wer etwas weiß von der Prophetie Gottes, der kann Lasten tragen. Und wer nichts weiß von der Prophetie Gottes, der kann keine Lasten tragen. Der will jede Last abschütteln. Alles Unangenehme weg damit. Alles weg damit. Alles wegwerfen. Alles weg. Irgendwo. Meine Freunde, Völkerpsychologie lernt man nur in der Bibel. Selbsterkenntnis bekommt man nur durch die Bibel. Heils und Herrlichkeit und Zielerkenntnis bekommt man nur durch dieses Buch, das ich euch warm empfehle. Meine Freunde, das ist das Dritte. Sonne und Mond werden nicht mehr scheinen. Die Sonne ist ein Fleck nicht hell genug. Und der Mond auch nicht. Schon im tausendjährigen Reich, hört, ist die Sonne siebenmal so hell wie jetzt. Also verbrennt man sich ja? Nein, verbrennt man sich nicht. Die Sonne ist nur siebenmal so hell, nicht siebenmal so heiß. Und der Mond scheint so hell wie die Sonne. Was? Die Sonne ist Christus, der Mond ist Satan. Der Mond scheint so hell wie die Sonne. Wer fassen kann, soll fassen. Und wer es nicht fassen kann, soll es liegen lassen. Wie das fassen kann. Ich streite heute nie mehr über die Zielwahrheit. Früher war es so ein bisschen Kampfhahn. Und da habe ich dann alle Register aufgezogen. Und am meisten hat es mich dann gefreut, wenn ich dann so einen Prediger, einen Pfarrer überführen konnte. Am meisten Spaß. Danke. Ja, heute sage ich, lassen Sie es doch liegen. Wenn mir heute einer sagt, wissen Sie, mit der Versöhnung des Weltalls kann ich gar nicht anfangen. Sage ich, lassen Sie es liegen. Was ist denn noch liegen? Sie kommen schon mal hin. Sie kommen schon einmal hin. Warten Sie nur, haben Sie nur Geduld. Sie kommen auch hin. Meine Freunde, Sonne und Mond am Anfang, die zwei großen Leuchten, die Lichter, die Welt bewegen. Christus und Satan bewegen die Welt. Es kommt nur darauf an, von wem sich ein Volk und ein Land bewegen lässt. Das ist unsere Entscheidung. Ich rede menschlich. Aber am Ende, wenn das Neue kommt, neue Jerusalem von Golde, und die Erde ist ein Paradies, braucht man keine Sonne, braucht kein Mond mehr. Das ist ein Dunkel? Nein, nein. Der Herr ist unsere Sonne, unsere Leuchte, unser Licht, unser Glanz, unsere Schönheit, unsere Herrlichkeit. Und wer das weiß, der kann eben warten. Warte nur noch ein bisschen, noch 5 Jahre. Vielleicht die Entrückung, nächsten 5 Jahren. Durchaus möglich. Sehr möglich. Oder was noch 50 Jahre? Oder war das für die 100 noch 50.000 Jahre? Was also noch 50.000 Jahre, genau darum. Für die anderen. Die anderen. Braucht für dich nicht so lang zu warten. Das hat den Herrn warten. Dann hast du das Ende. Erst das Ende. Brüder, haben wir doch Geduld. Was wir nicht fassen können, das darf mir liegen. Einmal dürfen wir es doch fassen, denn wir werden einmal alles fassen. Denn Gott wird sein Alles in allem. Auch im Blick auf unsere Schau, auf unser Glück, auf unsere Vollendung und Herrlichkeit. So, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Viertens. Ich rede jetzt vom Baum des Lebens. Wo steht er? 1. Mose 2, Vers 9. 1. Mose 2, Vers 9. Das ist der Anfang. Da war also eine Quelle. Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen. Und der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Den Mittelpunkt, die Mitte, hat immer Christus. Christus ist die Mitte. Allem geschehen. Allerdings. Und selbst wenn ein Neid gestorben ist, finster ist und hängt, die Nacht der Schandgestalt wie ein Verbrecher am Flugholz, dann ist er doch und erst recht die Mitte alles Lebens. Christus ist die Mitte. Und in der Mitte des Gartens den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der ist dicht daneben.
Aber in der Mitte ist der Baum des Lebens. Jetzt wäre viel zu sagen, Erkenntnis des Guten und Bösen. Brauchen wir die Erkenntnis des Bösen? Wer keine Erkenntnis hat, dass er ein Böser oder eine Böse ist, kann das Heil nicht fassen. Deshalb muss man warten können. Brauchen wir. Wir brauchen die Erkenntnis des Bösen, von dem wir ergriffen sind, das uns durchdrungen hat, das uns vergiftet hat, der Seuch erfüllt hat. Und dann werden wir reif für das Gute, für das uns angepasste, gut heißt Agathos auf Griechisch, angepasst, für das, was uns entspricht. Meine Freunde, der Baum des Lebens am Anfang, in der Mitte des Gartens, Christus. Und jetzt lesen wir vom Baum des Lebens am Ende, Offenbarung 22, 6. Kapitel der Bibel, Vers 2 und Vers 3. Da heißt es, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes des Lebens, die dienen zur Therapie, zur Heilung der Nationen. Da kochen die dann mit den Blättern für Tee oder irgendwie, weiß es nicht, ich fasse es mal ganz kindlich auf. Die Blätter sind zur Heilung der Nationen, werden also diesen verfluchten Nationen endlos unter ihrem Fluch bleiben oder werden sie geheilt? Sie werden geheilt. Wenn der Baum, welcher ist Christus, 12-mal im Jahr 12 verschiedene Früchte bringt, Früchte. Die Früchte sind ja zur Freude, zum Genuss, aber die Blätter sind zur Heilung. Zur Heilung der Nation. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Wir leben in einer verfluchten Welt. Wir leben in einer Welt, wo viel mehr geflucht als gebetet wird. Viel mehr. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes des Lammes wird in ihr sein. Das ist der Baum des Lebens. Fünftens. Der Strom des Lebens. 1. Mose 2, Vers 10. Das ist auch ein großes Kapitel. Der Strom ist das Bild für einen Zufluss aus einer Fülle in eine Öde. Der Strom, wir sprechen vom Strom der Freude. Und wir lesen in der Wüste, dass sich der Fels löschete und drückte. Nein. Und ein Strom, fälligste, das Volk und das Vieh aus dem gespaltenen Fels. Das Volk und das Vieh. Fünf war ein Millionenvolk. Waren ja allein 600.000 Männer zwischen 20 und 50 Jahren. Nur Männer. Also dazu kommen die Frauen, dazu kommen die Kinder, dazu kommen die Kreise. War ja ein Millionenvolk. Und das Vieh, die hatten viel Vieh. Weiß ich. Alles wurde gedrängt, weil der Fels, der geschlagene Fels, sich spalte und er goss einen Strom von Wasser. Der Fels aber, welcher ist Christus, er goss auch Öl. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Fels gab auch Feuer. Das ist ein Bild für Gericht und Vollendung. Feuer. Der Fels gibt auch Schatten, dass man in der glühenden Sonne nicht umkommt. Das alles macht der Fels. Aber wir sind ja hier beim Strom. Bleiben wir beim Strom. Ich habe gesagt, wir lesen in 1. Mose 2, Vers 10, ein Strom ging aus von Eden. Eden heißt die Wonnen. Das ist eine Mehrzahl. Die Wonnen oder die Seligkeit. Der Garten Eden heißt der Garten der Wonnen. Die Erde wird einmal ein Garten Eden sein. wird ein Garten sein, voller Wohnen und Seligkeit. Wird niemand mehr jammern. Wird niemand mehr klagen. Das ist unsagbar schön. Und dieser Strom ging aus von ewig, den Garten zu bewässern. Und dann teilte er sich, der Strom, und wurde zu vier Flüssen. Wisst ihr, welche die vier Flüsse sind? Matthäus Evangelium, Markus Evangelium, Lukas Evangelium und Johannes Evangelium. Die vier Flüsse. Das eine der Deutungen. Aber ich kann euch auch die andere Deutung sagen. Der erste ist der Pi-Sohn und der zweite, der in Havila fliegt. Und dann ist der zweite der Kiho und der dritte ist der Hideckel und der vierte ist der Phrat oder der Euphrat. Das sind die vier Ströme. Die vier Ströme. Weil Norden, Süden, Osten, Westen. Weil es vier Winde gibt. Die vier Winde. Vier ist nämlich die Zahl der Erde und der Schöpfung. Vier. Ja. Ach, das ist alles großartige Dinge. Es gibt nur eine Figur, die hat vier gleiche Winkel und vier gleiche Seiten und so weiter. Das ist Quadrat. Quadrat, so wie auch der Kreis, die Kugel, alle Normalformen sind. Und dann die Ellipsen, die Bahnen der Sterne und so weiter. Hat alles eine tiefe geistliche, göttliche Bedeutung. Die ganze trockene Mathematik, was sehr trockenes, für die, die nicht hineinschauen, auch die meisten Mathematikprofessoren haben ja keine Ahnung von diesen Dingen. Die ist lebendig, voller Geist und Leben, wie ein Mensch seine Bibel lesen kann. Also der Strom des Lebens, ausgehend von der Mitte, Lande Eden, und jetzt lesen wir das Ende, Offenbarung 22,1. Offenbarung 22,1. Da heißt es, und er teilte mir einen Strom von Wasser des Lebens. Das ist nicht das gewöhnliche H2O. Das ist Wasser des Lebens. Wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird mich dürsten bis hinein in den Äon, bis hinein ins tausendjährige Reich. Sagte Herr Jesus zu dem Weib, dem erbitterlichen Weib am Brunnen. Aber das Wasser, das wir trinken, das ist mehr oder weniger verklärt. In Deutschland haben sie, was Angst vor Ansteckungskrankheiten haben die Amerikaner, im ersten Jahr jetzt nicht mehr. Alles Wasser verklärt. Alles Wasser nach Chlor geschleppt, dass man gar kein Wasser mehr trinken kann. Ja. Haben uns befreit, haben uns befreit. Naja, gut, weiter. Und da meint ja eine Befreiung von Osten her, die wäre besser als eine vom Westen. Am besten ist die Befreiung durch den wahren Befreier. Wisst ihr, wer der ist? Der heißt Jesus Christus. Ja. Also, noch einmal, der Strom des Lebens. Bei Dingen, die in einer zu großen Spannung leben, gibt Gott immer eine ganze Reihe von Mittellösungen. Und so finden wir auch für den Strom, nicht nur am Anfang, die Aussagen, und nicht nur am Ende, sondern es gibt eine wunderbare Geschichte des Stroms. Eine ergreifend schöne Geschichte. Die finden wir in Hesekiel, Kapitel, den Schriftgelehrten, 47, jawohl, 47. Ich lese mal ein bisschen vor, das aus. Da wird euer Herz weit und froh werden. Und will euch auch ganz kleine Tipps geben. Hesekiel 47, vom Strom. Da macht nämlich der Prophet Hesekiel in diesem Strom oder an diesem Strom merkwürdige Erlebnisse. Merkwürdige Erfahrungen. Hesekiel 47, er führte mich zurück zur Tür des Hauses. Wasser flossen unter der Schwelle des Tempels hervor nach Osten. Ah, der kommt nicht aus dem Boden, der Strom, wie vorne. Der kommt auch nicht aus Eden oder gar aus Christus. Aus dem gespaltenen Fels, der kommt aus der Schwelle des Tempels die Wasser flossen herab und so weiter. Und dann ist er zuerst in den Strom und er ging uns an die Knöchel, die Füße im Wasser. Und dann ging ihm der Strom bis an die Knie. Und dann ging ihm der Strom bis an die Lenden, bis an die Hüften, hier wo der Sitz des Lebens ist. Und dann war der Strom so tief, dass er gar nicht mehr drin stehen konnte. Da musste er schwimmen und war umgeben von allen Seiten von diesem Strom. Die Füße, das heißt, das Fundament unseres Glaubens, auf das wir treten, das Golgatha. Die Knie, das heißt, wir führen jetzt ein Gebetsleben, wir knien nieder und übergeben unser Leben täglich neu dem Herrn. Die Hüften, das heißt, unsere geheimsten Lebenskräfte, unsere Empfindungen. Du erforschst Herz und Nieren, das sind die Nieren, ja. Herz und Nieren. Und dann ist der Strom so stark, so groß, dass wir gar keinen Fuß mehr fassen können. Und so erleben wir den Strom des Lebens. Wir sind alle im Strom des Lebens hier. Die einen, den geht er aber nur bis an die Fußsohlen. Und den anderen geht er bis an die Nieren. Den anderen an die Hüften, an die Nieren. Und den dritten, den trägt der Strom, er trägt ihn hinein in die Herrlichkeit. Das ist mir 47. Was gibt es für wunderbare Lieder über den Strom? Ich weiß einen Strom. Das herrliche Blut fließt wunderbar still durchs Land. Ja, heißt in einem amerikanischen Lied. Oder englischen, heißt es nicht. Meine Freunde, der Strom. Jetzt haben wir schon 5 Dinge. Himmel und Erde am Anfang und Ende, Finsternis und keine Finsternis Anfang und Ende, Sonne und Mond Anfang und Ende, der Bau des Lebens Anfang und Ende und der Strom des Lebens. Ich rechne euch noch ein paar. Noch ein paar wunderschöne Dinge. Gedacht. Die Stadt, die erste Stadt, die von der wir lesen, war ein Ort des Fluches. Denn Gott hat den Menschen gesagt, sie sollen sich nicht zusammenballen und dann in ihrem Hochmut einen Turm bauen bis an die Wolken, sondern sie sollen zerstreut wohnen. Denn in zusammengeballten Orten der Großstädte sind die schrecklichsten und furchtbarsten Verbrechen und Mächter der Bosheit und Sünde. Und deshalb sagt Gott nicht zusammenballen. Das Bauen ist ein Spiel des Trotzes gegen Gott, sondern auseinandergezogen. Wer die Bibel kennt, die Gedanken Gottes, der ist auch über alle diese Probleme im Bilde. Aber ich kann wieder diese ersten Vorkommen und der Stadt in der Schrift lesen. Das ist 1. Mose 4, 17. 1. Mose 4, 17. Kein Er kannte sein Weib. Das heißt nicht, kein Namen Weib hat er schon gehabt, aber er hat es erkannt. Das ist richtig. Und sie war schwanger. Und gebar Henoch. Und er, oder Hanoch, das ist nicht der Henoch, der Sitze von Adam, der nicht. Hanoch. Und er baute eine Stadt. Oder er wurde ein Stadterbauer. Und benannte Kain mit seinem Sohn und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Die erste Stadt wurde von Kain, den flüchtenden, fluchgeladenen Brudermörder Kain, erbaut. Benannte er nach seinem Sohn, der Hanoch. Die Stadt ist dann Hanoch, war die erste Stadt. Und das war der Anfang. Der Sünde, denn dann geht es weiter, und dann kommen die Ersten, die Waffen machen, aus Eisen, und die ersten Künstler, die Kunstwerkzeuge machen, Laute und Flöte und so weiter, und dann Hämmerer und Eisen, und Schneidewerkzeuge aus Erz und Eisen und so weiter. Das war der Tubal-Kain und seine Schwester Naama, aber
Das ist also der Anfang der Städte. Der Anfang der Stadt ist eine Fluchesgeschichte. Aber es gibt auch eine andere Stadt, von Golde erbaut, von der wollen wir auch lesen. Jetzt hängen wir gleich das Ende, denn die Väter kennen das, was am Ende ist. Offenbarung 21,2. Und ist da die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich höre deine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und so weiter, bis es heißt, und der Tod wird nicht mehr sein. Da kommen wir nachher dran. Hier haben wir die Stadt. Ergebnis des Fluges, Ergebnis der Liebe Gottes. Sie kommt wie eine geschmückte Braut. Ein Bild für Israel. Aber die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem, ist nicht nur die Mutter Israels, es ist unser aller Mutter. Merkt ihr was? Und deshalb freue ich mich auch auf das himmlische Jerusalem. Das ist ein Würfel. Ein Würfel. Und wenn dieser Würfel aus Gold hineingestellt würde in die Erde, wie sie jetzt ist, dann wäre beinahe das Innere der Erde ausgefüllt. Aber im Inneren der Erde, da ist nicht das goldene Jerusalem, das sind Orte der Tiefe, da ist auch Feuer, aber ein vernichtendes Straffeuer. Das alles nur nebenbei. Und dann kommt die Kruste, und dann ist die Erde, und dann kommen die anderen weltfühlenden Wesen um die Erde. Nicht innen drin, sondern drumherum. Ich weiß, was ich sage. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, wie ich das offen und frei heraussagen konnte. So, ich gehe weiter. Die Stadt Fittens, die Schlange. Was sagt die Schrift von der Schlange? Ich sage euch jetzt ein Geheimnis, das ihr staunen werdet. Erstens mal, Schlange ist im Hebräischen männlich. Der Schlange. Zweitens, die Schlange hat bei ihrer Schöpfung war sie nicht so, wie sie später war, sondern sie hatte Beine und hatte einen wunderbaren Schwanz und wunderbare Drachenflügel. Es war mehr ein geschwänzter Drache. Ja. Deshalb müssen wir sagen, der Schlangendrache. Und erst als der Mensch gefallen war, verfluchte Gott, oder ich will so sagen, im Lauf der Fallgeschichte, wie ich mich besser ausdrücke, verfluchte Gott die Schlange und sagte, jetzt sollst du von jetzt ab sollst du auf den Bauch kriechen. Daraus geht hervor, dass sie vorher nicht auf den Bauch gekrochen ist. Das wäre das ja dann eine Strafe gewesen. Zweitens, die Ausgrabung von Babylon. Das ist eine der dämonischsten, fürchterlichsten Städte, das wohl wieder bald gebaut werden wird, vielleicht sehr schnell, und das dann in einer Stunde zerstört werden wird, und wo alle Kaufleute der Erde, investiert haben, Babylon, und wo das noch nicht errettete Geschäft machende Volk der Welt, das ist Israel, wo das seinen Sitz hat. Die gottlosen Juden gehen alle nach Babylon. Die Frommen gehen alle nach Jerusalem. Weiche, fliehe aus Babylon! Wird ihm gesagt. Ich bleibe aber dort, da machen sie gute Geschäfte. Meine Freunde. Und dort fand man Ausgrabungen. Und da sah man den Teufel
dargestellt in seiner Urgestalt. Denn all diese Dinge, die sind ja mündlich von Adam her, Adam hat ja sehr lange gelebt, überliefert worden bis auf die heutige Zeit. Mündlich. Aber gültig ist das, was geschrieben steht. Jedenfalls hat man dort Bilder gefunden, wunderbare Wesen mit Kronen und mit einem Schwanz, einem langen Schwanz und auf Beinen stehen und mit farbigem leuchtenden Gefieder. Glaubt ihr, wenn die Schlange so gewesen wäre bei der Eva, wie sie heute ist, die Eva hätte sich mit ihr unterhalten, sich von ihr verführen lassen? Die Eva hat vor den Schlangen noch mehr Angst als vor Mäusen. Ja. Vor den Mäusen haben ja alle Frauen Angst. Ja. Ah, jetzt flüstert sie die Frau. Meine Lieben, die Schlange. Ich lese, ich würde es gerne euch näher ausführen. Die Zeit reicht nicht. Ich lese 1. Mose 3, Vers 1 bis 7. 1. Mose 3, Vers 1 bis 7. Denkt mal darüber nach, was da steht. Die Schlange war listig vor allem Getier des Feldes. Als vor dem war listiger, könnte man auch übersetzen, was der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu dem Weibe. Die Schlange, das listige Tier, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Hat das Gott wirklich gesagt? Ist das auch wahr, was Gott sagt? Kann man das glauben? Stimmt das auch? So das erste Mal der Schlange. Heute redet sie wieder so, die Schlange. Sie sagt, was Gott gesagt hat, das kann man nicht glauben. Märchen, überholt. Märchen, Buch, Mythen. Und das Weib sprach zu der Schlange, von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist. Das ist ja der Baum des Lebens und nebendran der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von diesem Baum hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren. Hat Gott gar nicht gesagt. Die Eva hat mir noch was dazu gemacht, um Gott als grausam, als einen Diktator hinzustellen und sie nicht anrühren, hat Gott gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, sie sollen nicht davon essen. Das heißt nicht, sie sollen sie anrühren, das heißt es nicht. Aber sie hat das dazu gesetzt. Das sind Dinge, die sind für den, der anfängt, ich sage, der anfängt, Gottes Wort zu verstehen, von tiefster Bedeutung. Also sie hat noch was dazu gesetzt. Auch, dass ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu den Weibern, keineswegs werdet ihr sterben. Ich verwüste sie. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Die Schlange sagt, ihr werdet nicht sterben. So, und wem hat sie geglaubt? Die Eva. Ihr Frau. Ihr werdet nicht sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Ist das der Buddha, was hier der Teufel sagt, ihr werdet sein wie Gott, ist das Wahrheit oder Lüge? Das ist Wahrheit. Aber der Weg dazu ist nicht, der Weg zur Wahrheit ist nicht der Weg des Ungehorsams und des Unglaubens, sondern der Weg des Gehorsams und des Glaubens. Der Teufel lebt von gestohlenen Wahrheiten. Aber der Weg zur Wahrheit, den vertritt er. Aber die Wahrheit, das ist eine Wahrheit. Der Teufel selbst hat das nicht geglaubt. Er hat zum Beispiel auch nicht geglaubt und glaubt heute noch nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis.
Das steht geschrieben, wo hier, glaubt der Teufel nicht. Aber wir glauben, dass auch dieses Wort, ihr werdet sein wie Gott. Obwohl aus dem Mund des Teufels kommend, doch eine Wahrheit war. Jetzt wird es gefährlich. Erkennen Gutes und Böses. Erkennen heißt Leben zeugen durch sich hingebende Liebe. Adam, Kain erkannte sein Leib. Ich werde erkennen, so wie ich erkannt worden bin. Und Gott erkennt Gutes und Böses. Und ihr werdet auch Gutes und Böses erkennen. Dient auch das Böse zum Sieg und zum Triumph der Liebe Gottes. Mein Herr, ja, ja, Brüder, das wäre eine Bibelstunde oder ein Bibelkurs allein wert, diese Wahrheit. Ich deute sie nur an. Diese Unterhaltung ist riesig interessant. Ihr werdet es erkennen, wie Gott Gutes und Böses. Und das Weib sah, dass der Baum gut war zum Essen und eine Lust für die Augen und begehrenswert, um Einsicht zu bekommen. Wir haben den Begriff des Erkennens noch nicht verstanden. Wir verstehen ihn. Augenlust, Weißlust, Hochmut des Lebens. Die drei Stücke. Sie sah, schmeckt gut, sieht schön aus und man bekommt Einblick und kann alles beherrschen. Hier sind die Sünde ihrer dreifachen Entfaltung schon, tritt sie schon auf, wie sie später wiederkehrt, in vielen Varianten. Beim David, beim Achan, beim Demas und so weiter und so weiter. Findet genau dasselbe Prozess statt, der hier bei der Eva in ihrer Unterhaltung mit der Schlange stattfand. Brüder, denkt ihr nach. So, jetzt sind wir aber lang genug bei im Vorbild gewesen. Jetzt schnell, Offenbarung 20, 1 bis 10. Jetzt kommt die Hauptsache. Denn das Bayern sind die Anfänge. Die Anfänge sind grün, klein, schwarz, arm, elend, sündenbefleckt, alle Anfänge. Aber alles Ende, alle Endergebnisse sind groß, leuchtend, herrlich, strahlend, vollkommen. Nehmt ihr dazu, zu der Schlange, Offenbarung 20, 1 bis 10. Offenbarung 20, 1 bis 10. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel genannt ist, und der Satan, wand ihn 1000 Jahre. Darf man das wirklich nehmen? Nehmen wir das wirklich? Hoffentlich nehmen wir das wirklich. Jetzt kommt dieser Ausdruck 6-mal hintereinander vor. 1000 Jahre. 6-mal. Und dabei gibt es heute in Deutschland Gelehrte, gläubige Professoren der Theologie, die sagen, 1000-jähriges Reich gibt es nicht. Das darf man nicht wörtlich nehmen. Wer will mir das wäre, das wörtlich zu nehmen, wenn der 1000-mal hintereinander steht, 6-mal hintereinander steht, 1000 Jahre. Wer will mir das nehmen? Die Schlange, der Satan hat hier 4 Namen, alte Schlange, Drache, Teufel, Satan. Teufel ist der Diabolos, der durcheinander wäre. Der Scheitan ist der Widerstandleitende. Der Drache ist der Verführer. Und die Schlange ist die Vergiftende. Denn durch ihren Giftzahn jagt ihr das Gift in ihr gebissenes Opfer. Auch in Christus seine Verse. Meine Freunde, das sind erschütternde Dinge. Aber was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt? Die alte Schlange wird gewunden. 1000 Jahre. Und nach den 1000 Jahren
Da empörten sich wieder gewaltige Anhänger, sind gewaltige Heere auch viel größer als die jüdischen Heere. Es gibt Heere von 200 Millionen Menschen, soll ich für möglich halten. Gibt's aber, gibt's. Und dann, oder nicht Menschen von 200 Millionen Kämpfenden, weil da auch die Dämonen noch dabei sind. Nur mit der genauen Präzision der Wahrheit will. Ja, und dann wird die Schlange, die sie verführt, wurde in den Feuer und schweren See geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt von Äon zu Äon. Solange es Äonen gibt, dauert die Pein des Feindes. So lange. Wie lange es dauert, wissen wir nicht. Dass 50.000 Jahre sind, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mag sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Die Schlange hat aufgehört, Schlange zu sein. Und wird umgeschmolzen. Und so wie aus Babylon Bilder überliefert sind von der umgefallenen Schlange in ihrer Verführungsschlange, so kann man heute auf Altären des Glaubens Bilder sehen, strahlende Gesichter von der Person als eines, der wiederhergestellte Satan. In Colmar, wer hat es gesehen? Weißt du, Gott, hast du gesehen? Auch das Bild von wiederhergestellten Satan. Ich habe nicht die Original gesehen, aber der Fotografie von Dr. Kühner, der Führer dort ist. Brüder und Schwestern, was sind das für Dinge? Ich zähle jetzt noch einiges auf und bin am Ende. Ich könnte jetzt reden, die Bedeutung der Geleitungen, etwas ganz Wichtiges. Ich weiß auch nicht, jedes Jahr gibt es doch ein paar Mal neue Mode. Muss man sich immer neue Mode kaufen, neue Sachen, der arme Mann muss bezahlen. Ja. Kleidung, von eine wichtige Sache, Kleidung, Nahrung und Wohnung, die drei wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen. Die Kleidung am Anfang und die Kleidung am Ende. Die geflickten, zusammengestoppelten Feigenblätter, um die Schande der Blöden zu bedecken am Anfang und am Ende die weißen Gewänder sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Weiße Bissus, die weiße Leiden. Kleidung. Ich will nicht was sagen von der Mühe und dem Schmerz, wie die eingeführt wurden. Und der Schmerzen Kinder gebären. Und der Schmerzen von Kinder erziehen, aufpeppeln. Was das für eine Arbeit und Mühe ist. Und am Ende über Mühe und Arbeit. Ich könnte etwas sagen über den Fluch und könnte etwas sagen über den Tod. Ich sage nur noch was und damit bin ich am Ende. Über den Tod und über den Fluch. Fluch wird nicht mehr sein. Heute wird mehr geflucht als gesegnet. Am Ende aller Wege Gottes gibt es überhaupt keinen Fluch mehr. Da wird nur noch gesegnet. Da wird man gesegnet. Da segnet einer den anderen. Und grüßen, wenn man sagt, guten Tag. Und der andere sagt, guten Tag. Oder Gott grüße dich. Das ist ja ein Segen. Grüßen ist Segnen. Grüßen ist Segnen. Und wenn einer Italiener sagt, Arrivederci, auf Wiedersehen, wir werden uns wiedersehen. Gott und seine Schöpfung werden sich wiedersehen. Versöhnt. Und ohne Fluch. Fluch wird nicht mehr sein. Und der Tod, Tod ist Trennung von Gott. Tod ist Trennung von Gott. Der Tod ist noch viel mehr. Der Tod ist auch ein Engel für. Der Tod ist auch ein großer Raum. Der Tod. Der Tod ist auch ein Zustand. Alles der Tod. Aber im tiefsten Grunde ist Tod Trennung von Gott. Der Tod wird nicht mehr sein. Das heißt, es wird nichts mehr von Gott getrennt sein. Das ist dann das Ende. Anfang und Ende. Reichen sich die Hände. Die Väter sehen den, der von Anfang ist, und den, der am Ende sein wird. Und die Schrift wirft uns wunderbare Schatten und Lichter auf die Entwicklung. Und wir können ausharren zu seinen Ängsten und Nöten und Versuchungen und Anfechtungen und Enttäuschungen und Bitternissen des Lebens. Bruder und Schwester, du kannst nur mit Freuden ausharren,
Wenn du diese göttlichen Wahrheiten in deinem Herzen trägst und sie bewahrst, dann ist in dir ein Frohlocken, das nie mehr ertötet werden kann. Meine Freude wird ewig sein, wenn du das, was unser Gott sagt, im Herzen festhältst. Gott segne euch, ihr lieben, lieben Werner, und tu euch wohl über alle Maßen. Amen.
Feigen. Was bedeutet das? Antwort Gottes. Die sehr guten Feigen, das sind die Juden, und ist der jüdische König, den Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft geführt hat. Das sind die sehr guten Feigen. Wir denken an Daniel und seine Freunde. Die sehr schlechten, ungenießbaren Feigen, das sind die von Nebukadnezar im Lande der Verheißung zurückgebliebenen einzelnen Juden. Also einzelne Juden, in Körbe sortiert, nicht, bedeuten was? Feigen. Stimmt's? Wir haben gesagt, dann müssten einzelne Feigen einzelne Juden bedeuten. Stimmt. Dann ist es auch so, wenn Jesus in Lukas 21 jetzt auf dieses Endzeitzeichen Feigenbaum zu sprechen kommt, seht den Feigenbaum rein. Ja, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon aufschlagen. Ja. Und Matthäus sagt, seht den Feigenbaum, wenn schon sein Zweig saftig wird und Blätter gewinnt. Ja, was ist jetzt vor uns gestellt? Nur ein Zweig des Feigenbaums. Das heißt also, wenn nur ein Teil der Juden, also ein Zweig des Feigenbaums, wenn nur ein Teil der Juden wieder im Lande, denn, jetzt muss noch gesagt werden, ja, ist gleich Schluss. Als Jesus den Feigenbaum, der keine Frucht hatte, keine Frühfeigen, verfluchte, verflucht seist du für diesen Äon, für dieses Zeitalter komme keine Frucht von dir, stimmt's? Ja, von Juda. Komme keine Frucht von dir, und alsbald verdorrte der Baum von der Krone bis in die Wurzeln. Was heißt das praktisch? Das Holz wurde starr, verdorrt, erstarrt und die Blätter fallen ab. Jetzt kommt das Gegenteil. Die Jünger sagen, Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Antwort, seht den Feigenbaum. Wenn schon sein Zweig wieder weich wird, das Gegenteil von verdorren und starr werden, und wieder Blätter gewinnt, nicht? Das Gegenteil von Blätter abfallen, wenn also die Juden wieder im Lande ihrer Verheißung sehet, sichtbar werden als Staat vor aller Welt, dann fährt er weiter. Dann wisset ihr von selbst, kann man gar nicht mehr wackeln und meinen oder nicht meinen, dann wisset ihr von selbst, indem ihr das geschehen seht, weltgeschichtlich, dass der Sommer, das Reich Gottes, tausendjähriges Reich, vor der Tür steht. Wie weit vor der Tür? Er fällt weiter. Wenn ihr dieses mit dem Feigenbaum geschehen seht, mit dem Staat Israel, wahrlich, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration von heute wird nicht vergehen, bis das alles bis und mit meiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit geschehen ist. Wie oft hören wir, ja, das, was die Juden da machen, wohl im Lande der Verheißung, da hat Gott nichts damit zu tun. Das machen die mit ihren Finanzen und mit ihrem Nationalstolz und weiß was, nicht? Ja, Jesus sagt ja, nur im besten Fall wieder Blätter, also die äußeren Formen, nicht? Wenn es nur schon so weit ist, das Reich, dass wir wissen, dass das Reich Gottes vor der Tür ist, innerhalb einigen Jahrzehnten, seit 48. Das genügt, nicht? So, aber was fehlt noch? Die Früchte. Besonders die Frucht, nach der Gott sich sehnt, nämlich die Frühfeige. Wir lesen die Stelle noch, schlagen auf, vielleicht zuerst Hosea 9, Vers 10. Hosea, erster kleiner Prophet, Kapitel 9, Vers 10. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste. Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Also was haben wir vor uns? Sowohl den Weinberg als den Feigenbaum. Wir haben ganz Israel, ja, in der Wüste und Juda wieder. Vorerst. Aber da ist schon die Rede damals als Frühfrucht. Denken wir, wer war da? Ein Josua, ne? Der Sohn Nuns, der Christusvordarsteller. Dann haben wir die Glaubensmänner, der wie ein David und so weiter. Das waren die Väter sogar vorher Abraham und diese leuchtenden Glaubensmänner in Israel als Vorbild. Schon eine Frühfrucht damals, aber in der Zeit Jesu vor 2000 Jahren nicht. Wie war es denn mit den Jüngern? Sie hatten das Wunder der Speisung der 5000 erlebt und dann heißt es nachher, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihre Herzen waren verhärtet. Und in der Nacht von Golgatha spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet mich euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, mich alle verlassen. So sah es aus. Dann das feine Wort in Micha 7. Micha 7, Vers 1 und 2. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Jetzt verstehen wir den Herrn Jesus geistlicherweise. Des Morgens früh, da ihn hungerte, sah er von Weitem einen Feigenbaum im Blätterschmuck. Dann wusste er, also der müsste jetzt Frühfeigen haben, nach der Natur des Feigenbaums. Denn wie in gleichem Maße wie die ersten Blätter zu sprossen beginnen, wachsen aus der Rinde der Äste des Feigenbaums kleine Feigen. Das sind aber noch keine Feigen, sondern im Innern dieser kleinen Feigenformen, die heranwachsen, ist die Riesenzahl der Blüten verborgen, unsichtbar. Und in dieser Unsichtbarkeit wird auch die Frucht, die Befruchtung vollzogen. Und dann verwandelt sich der ganze riesige, verborgene Blütenstand in das wunderbare Fruchtfleisch der Feige. So wunderbar ist das, was Gott schon in der Natur uns vom Feigenbaum zu sagen hätte. Da gäbe es schon allerhand nachzusinnen. Frühfrucht vom Feigenbaum, nach der meine Seele begehrt. Gott. Finde keine. Wehe mir. Jetzt aber haben wir unser hohes Lied, das Lied der Lieder vor uns. Im ganzen Neuen Testament finden wir keine weitere Hoffnung für den Feigenbaum, als nur wie weit? Dass er wieder Blätter gewinnt. Dann haben wir, glaube ich, heute früh oder gestern bezeugt, den vergleiche ich mit einem Haushalter, einem Schriftgelehrten, einem Haushalter, der aus seinem Schatze Neues und Altes. Die Probleme, haben wir gehört, die das Neue Testament stellt und die Fragen, die sind im Alten Testament beantwortet und die des Alten im Neuen. So hat Gott dafür gesorgt, dass wer nicht beide anerkennt, kommt nicht hinein und zieht nicht durch. Also, die schönste Aussage, ihr könnt die ganze Bibel durchstöbern, wie ihr wollt, finden wir nun im Hohen Lied. Wir lesen noch einmal in Kapitel 2, Vers 10 an. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, Mithirtin, Herdengenossin haben wir gesehen, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Blumen erscheinen im Lande Das heißt, jetzt beginnt Gott Herrlichkeit zu wirken in Israel. Die Zeit des Gesanges ist gekommen. Gab es dann andere Zeiten? Wie steht? Weinens und Klagens. Und du solltest noch eine Stelle wissen, die wir von Jugend an kennen. Ich denke jetzt gar nicht so böse. Ein feines Wort am Anfang eines Psalmes, ich weiß nur, in meiner Bibel steht das auf der rechten Seite, in der linken Kolonne, in der Mitte. Das heißt, ich würde es bald finden, nicht? Das heißt, deiner hat schweigend der Lobgesang. Also Gott wartet 2000 Jahre, bis wieder in Jerusalem in seinem heiligen Tempel Lobgesänge ertönen. Ein ergreifendes Wort. Deiner Gottes hart schweigend der Lobgesang. 2000 Jahre verstummt. Was Israel, Jerusalem, was den Feigenbaum betrifft. Und jetzt, die Zeit des Gesanges ist gekommen. Und wir sagen jetzt schon Halleluja. Die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Was ist denn das, die Stimme der Turteltaube? Der Heilige Geist ist im Begriff, sich niederzulassen. Nicht? Jetzt findet die Taube für die Sohle ihres Fußes mal einen vorläufigen Ruheplatz. Nicht? Die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande und jetzt der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind in Blüte, geben Duft. Der Feigenbaum rötet seine Feigen, während die Weinstöcke erst in Blüte stehen. Wer kommt zuerst dran im Haus Israel? Der Feigenbaum. Frucht zu bringen und dann aber wunderbarste Frühfeigen. Schöner könnte es nicht gesagt werden. Und die Weinstöcke stehen in Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und in dem Zusammenhang ist das vorerst wer? Die Tochter Zion erneuert die Braut. Das Weib des Lammes. Darf ich voraus blickend im Hohen Lied drei Verse lesen, die typisch prophetischen Zeitvorauscharakter haben? Wir werden es schon ahnen, wenn wir es hören, wenn wir es lesen. Und zwar in Kapitel 3, Vers 6 vorerst. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, wie Rauchsäulen durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Krämers? Siehe da, Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um dasselbe, von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kriege. Erste Stelle, zweite Stelle, Kapitel 6, Vers 10. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, rein wie die Sonne, furchtbar wie Kriegsscharen und so weiter. Drittes Wort, Hohelied 8. Vers 5. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, sich lehnend auf ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum habe ich, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat mit dir Wehen gehabt deine Mutter, und dort hat Wehen gehabt, die dich geboren. Wer ist sie, die da heraufkommt? Dann haben wir ja das Wort, Die Helden, diese 60, sind Helden aus Israel. Und wenn wir